Die Erfolge der Ulmer in der Bundesliga sind unumstritten das Gesprächsthema in der Szene und in der Umgebung. Letztes Jahr standen die Elchinger noch im Schatten des Farmteams Weißenhorn Youngsters. Dieses Jahr schreiben sie ihre eigene Erfolgsgeschichte in der Pro B. Aber zum allgemeinen Verständnis für euch Zuhörer, bei der Pro B handelt es sich um die dritte Liga im deutschen Basketball. Diese wird in eine Südgruppe und in eine Nordgruppe unterteilt, damit die Reisestrapazen zunächst überschaubar sind. Anschließend kommt es nach 22 Spieltagen zu den Playoffs zwischen den 8 besten Mannschaften beider Gruppen. Dabei gilt das Prinzip der Serie Best of Three, sprich 2 Siege genügen, um das nächste Finale zu erreichen. Die beiden Finalisten aus dem Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale resultierend sind zugleich der Aufsteiger in die Pro A, sprich zweite Bundesliga. Einer der Väter des Erfolgs ist Andreas Werther, der Geschäftsführer eines lokalen IT-Unternehmens. Aufgrund von Regularien reicht die Hallenkapazität für einen potenziellen Aufstieg nicht aus und hinzu kommt das Veto des Gemeinderates gegen eine Erweiterung der Hallenkapazität. Aber wie geht nun die Reise der Elche weiter? Rede und Antwort steht uns kein geringerer als Andreas Werther persönlich. Daheim ungeschlagen, Platz 1 in der Südgruppe der Pro B. Unsere Glückwünsche, Herr Werther. Hand auf Herz, hätten Sie damit gerechnet im September?
Nein, wir haben eine klare Zielvorgabe gehabt. Wir wollen in die Playoffs. Es gab dann irgendwann ein zweites Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen uns möglichst das Heimrecht sichern. Ob das dann der erste, zweite oder dritte, vierte Platz ist, war relativ unwichtig.
Nun trifft ja die Mannschaft am Samstag auf Itzehoe Eagles, zugleich der nördlichste Gegner in der Nordgruppe. Was erwarten Sie sich persönlich von dem Duell?
Wird ein schwieriges Spiel, weil die Mannschaft ist relativ groß, extrem reboundstark. Aber ich gehe davon aus, dass unser Trainerstab einen Weg finden wird, die Mannschaft zu schlagen. Ja? Oder einen Spielplan aufzustellen, wo man sie schlagen kann. Und die Jungs haben diese Saison bewiesen, dass sie die Pläne sehr oft 1:1 umsetzen. Rückspiel wird richtig schwierig werden, weil 700 Kilometer Anreise ist einfach egal. Wer Sportler war, gespielt hat, weiß, dass das einfach was völlig anderes ist. Und da wird es schwierig werden. Und die Halle dort wird nagelvoll sein. Ja, also es wird sicherlich spannend.
Jetzt sind ja die Zahlen besonders bemerkenswert von der Saison. Fast 87 Punkte im Spiel, 23 Vorlagen pro Partie und 42 Rebounds pro Partie. Also wirklich krasse Zahlen, wenn man sie auf dem Papier sieht. Welche Mannschaft sehen Sie irgendwann auf Augenhöhe?
Also Playoff ist echt was anderes. Also es fängt einfach bei Null an. Man kann sich auch nicht so auf den Gegner einstellen, wie man das in der Hauptrunde kann. Weil mit dem Fortschreiten der Hauptrunde lernt man ja den Gegner wesentlich besser kennen. Jetzt muss man sich quasi auf völlig neue Gegner und übrigens auch, nicht zu unterschätzen, völlig andere Schiedsrichter einstellen. In dieser Saison wird es so sein, dass die Liga probiert, in jedem Spiel mindestens einen Pro-A-Schiedsrichter zu platzieren. Also das heißt, wir stellen uns auch auf eine völlig andere Schiedsrichterebene ein, was schon was verändert. Ja? Und dann versucht natürlich jeder Spieler in den Playoffs möglichst gut dazustehen von jeder Mannschaft. Also von daher ist das Spiel völlig neu. Also ich wüsste nicht, ich will da keinen unter- und keinen überschätzen. Ja? Aber es gibt schon einige, die Ambitionen haben, da gehört Rostock dazu, die mit Sicherheit hoch wollen, ne? Die werden im Playoff sicher eine Schippe oben drauf legen. Ich kann Dresden nicht einschätzen, ne? Die eigentlich auch hoch wollen unbedingt. Ja, Leverkusen ist nie zu unterschätzen. Im Norden weiß ich nicht, wer noch hoch will. Also da haben wir natürlich unsere Oldenburger, ja? Die sicherlich auch noch was drauflegen wollen. Aber einschätzen kann ich es eigentlich nicht.
Eng an diesem sportlichen Erfolg ist ja auch der Umbau der Brühhalle verknüpft. Jetzt gab es ja Ende des Monats das Vetorecht des Gemeinderats, obwohl die Kriterien ja ganz klar sind, man braucht 1500 Zuschauer in der Pro A. Wie enttäuscht sind Sie persönlich von diesem Veto? Und gibt es da schon irgendwie Alternativpläne auf dem Tisch?
Ich bin nicht enttäuscht von der Entscheidung vom Gemeinderat. Der ist frei in seiner Entscheidung, so ist unsere Demokratie. Also das nicht, nur die Art und Weise. Das muss man vielleicht so sagen, wir haben ein sehr langes Vorgespräch gehabt mit der Verwaltung. Und wir sind da rausgelaufen, eigentlich mit der Gewissheit, dass die Verwaltung diese Pläne unterstützt. Und wenn dann auf der Gemeinderatssitzung quasi ein ablehnender Verwaltungsvorschlag formuliert wird, ist das schon mal, naja, ja. Und dann natürlich, dass dann die Unterlagen, die wochenlang vorher schon vorlagen, 4 Tage vorher verschickt werden und den Gemeinderäten wenig Möglichkeiten gibt, sich da einzuarbeiten, ist dann eine Stilfrage. Und diese Art und Weise, naja, die macht man vielleicht nicht. Ja, die passt auch nicht zu unserer Demokratie, das ist nicht in Ordnung. Und dann, was als Argumente vorgetragen worden ist, das ist im Prinzip nicht stichhaltig. Und das hat auch jeder dieser 80 Leute, die da im Raum waren, gemerkt. Und dann bleibt schon so ein bitterer Nachgeschmack. Ne? Das ist halt dann, wie sagen wir mal, nicht der Umgang, der diesen Spruch, mit dem wir ja immer antreten, ein Team, ein Dorf oder ein Dorf, ein Team, überhaupt nicht gerecht wird. Ja, und dann wird es schon schwierig in der politischen Einschätzung. Ja, aber ich bin dann so, das war das erste Viertel, wir haben noch 3. Also das Spiel wird schon noch weitergehen. Also der Hintergrund, dass die Gemeinde vielleicht wollte, dass das Thema dann erledigt ist, das hat sie damit sicherlich nicht erreicht. Also eigentlich das Gegenteil. Weil jetzt sind alle in dieser Stimmung zu sagen, und auch wenn du was dagegen hast, dann erst recht, boah. Ja, also es ist eher, glaube ich, was Umgekehrtes. Also es ist eher eine Motivation für die Mannschaft, fürs Umfeld, für die Fans, zu sagen, und Leute, jetzt zeigen wir euch halt, dass wir trotzdem in die Pro A gehen.
Und wie kam es zu dieser Misskommunikation, beziehungsweise dieses späte Verschicken der Unterlagen?
Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin ja nicht immer bei jeder Gemeinderatssitzung dabei. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Ich fand es halt sehr ungewöhnlich, weil das Thema ist natürlich nicht unkomplex. Ne? Weil es ging ja bei unserem Antrag nicht nur darum, die Halle Pro A fähig zu machen, sondern auch ein paar Mängel, die diese Halle einfach hat, gleich mit abzustellen. Von daher ist es ein bisschen schwieriger. Ja? Wir brauchen natürlich keine neue Bühne zum Beispiel in der Halle, weil da ist eine, aber die ist halt 30 Jahre alt. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen, wenn wir die immer aufbauen müssen bei jedem Spiel, mit 10 Leuten 4 bis 5 Stunden, wenn wir halt eine moderne Bühne haben, die man zur Tribüne dann aufbauen kann, dann brauchen wir halt vielleicht 2 Stunden mit 5 Leuten. Und die Frage ist halt, macht es Sinn, eine 30 Jahre alte Bühne ständig aufzubauen? Ja? Schwer, schwierig, verbogen. Ja? Oder ob man nicht einfach eine Neuinvestition macht, was natürlich jedem Nutzer da drin zugutekommt später mal und nicht nur Basketball. Und so haben wir halt einige Beispiele drin, wo wir einfach mit reingepackt haben, weil wir gesagt haben, wenn wir machen, dann machen wir einen vollständigen Antrag. Und deswegen war der Antrag relativ komplex. Gab auch PowerPoint dazu, sodass wo alles erklärt wurde. Und ich weiß auch nicht, wie viele Gemeinderäte das dann tatsächlich angeguckt haben, und kann ich nicht beurteilen.
Nun gibt es ja diverse andere Kriterien, die erfüllt werden müssen für den Aufstieg in die Pro A. Können Sie die auflisten, die Sie bereits erfüllen können und welche noch nicht erfüllt werden können und wie die dann aussehen, dass man die erfüllen möchte, beziehungsweise dass der Geschäftsführer Daniel Müller sagt, gut, damit gehe ich mit euch konform, der Aufstieg könnte nichts mehr im Wege stehen?
Also den wichtigsten Punkt haben wir, wie wir den für die Pro B eigentlich im Moment auch nicht haben. Damit sieht man schon mal, Ausnahmeregeln gibt es also. Ne? Also das ist die Anzeigetafel. Wir haben eigentlich keine korrekte Anzeigetafel für die Pro B. Das erschlägt man mit der ja dann vom Gemeinderat genehmigten LED-Wand. Ja, also die LED-Wand gibt es in der Zwischenzeit technisch so, dass die multisportfähig ist. Das heißt, Sie können da Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, was sie auch immer wollen, können sie über so Steuerpuls direkt anzeigen als Anzeigetafel. Sie haben Standkörbe, die sie zwingend brauchen. Sie brauchen 1500 Besucher. Sie brauchen von drei Seiten Tribünen, also Besucherplätze. Und sie brauchen 1400 Lux. Das ist so im Wesentlichen zum Unterschied zur Probe. Alle anderen Probe-Kriterien haben sie natürlich auch. Und was sie auch brauchen, ist ein Parkettboden. Aber das hat die Brühlhalle eh schon. Also von daher. So. Was wir nicht erfüllen, ist im Prinzip die Standkörbe. Ja. Da kann man eine Übergangslösung ziehen. Die ist schon fest verankert. Ja, wenn man Aufsteiger ist, darf man halt ein Jahr später die Standkörbe die erst haben. Wo wir Probleme haben, ist 1500 Besucher. Das halten wir für lösbar. Ja, weil es gibt für Basketballspiele aus der Vergangenheit schon Genehmigungen für 1600 und für 1800. Und dann werden wir, weil sich eigentlich die Grundregeln nicht geändert haben, gehen wir davon aus, dass wir 1500 schaffen. Und was der große Knackpunkt ist, ist quasi das Licht. Ja. Und da wird man halt mit der Liga verhandeln müssen. Und LED-Banden hätten wir sowieso anschaffen müssen, ob Pro A oder Pro B. Von daher stand es eh schon auf dem Plan.
Dann spielen wir mal das Szenario 2018 durch. Geschäftsführer Daniel Müller genehmigt alle Ausnahmeregelungen, die Sie genannt haben. Die Brühhalle wird Pro A tauglich. Aber nun kommt das Manko, die Reisen werden irgendwie gefühlt immer weiter. Die finanzielle Schere klafft immer weiter auseinander zwischen den potenziellen Aufsteigermannschaften und den potenziellen Absteigermannschaften. Wie möchte SV Elchingen diese ganzen Herausforderungen stemmen?
Gespräche mit dem Hauptsponsor haben eh schon stattgefunden. Ne? Von daher, da gibt es eine relative Einigkeit, was passiert, wenn man in die Pro A geht. Es gibt ein paar Vorgespräche mit den größeren Sponsoren. Auch dort wird es Bereitschaft geben, Budgets aufzustocken. Das werden wir jetzt irgendwann in den nächsten 2-3 Wochen fixieren. Und es gibt auch 2-3 größere Sponsoren, die einsteigen würden, wenn es Pro A wäre. Von daher wird es sicherlich eine Etat-Erhöhung geben. Und ansonsten sage ich jetzt mal, Elchingen macht traditionell aus wenig viel. Wird es in der Pro A machen. Wird immer aus wenig Etat viel machen. Ob es gelingt, in der Pro A mit den dann geplanten Budgets sich so zu etablieren, dass man nicht ganz unten mitspielt, das wird sich erweisen. Ja, hängt auch ein bisschen davon ab, was die anderen Pro A-Teams so machen. Aber wir werden sicherlich nicht versuchen, uns zu messen mit denen, die dann mit mehreren Millionen Budgets dann oben mitspielen wollen, um in die Bundesliga aufzusteigen, weil da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen uns ja dann eigentlich nur dort etablieren und möglichst halt gucken, dass wir da auch in den Playoffs mitspielen und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja, also, ja, aber auch sicherlich nicht im ersten Jahr, weil man muss auch die Liga ein bisschen kennenlernen.
Und wie hat sich die Reisepolitik?
Naja, also wir haben relativ viel, also eigentlich haben wir nicht viel, also kilometermäßig sind es gar nicht viel Unterschiede. Ja? Der Unterschied ist, dass wir halt, wenn man hoch in den Norden muss, muss man halt entweder einen Tag vorher anreisen oder man muss es nutzen, rechtzeitig Flüge zu buchen und dann hinzufliegen. Aber der Reiseetat-Unterschied ist in der Grundberechnung nicht mal so, also so wesentlich höher. Also das rechnet man auf Basis der Kilometer und ob man dann Hotel braucht oder nicht, kann man das relativ genau voraus kalkulieren, was man ungefähr hat. Also die Etatunterschiede sind da, aber sie sind nicht gigantisch.
Und nun haben wir im näheren Umkreis einige Vereine, zum Beispiel der Bundesligistverein und die Pro-A-Mannschaft aus Ehingen. Jetzt will die Elchingen auch aufsteigen. Haben wir nicht zu viel Konkurrenz rund um den Basketball im Alb-Donau-Kreis?
Ulm ist Basketball-Hochburg. Und da gehören auch nicht nur die dazu. Wir haben auch noch Söflingen, wir haben auch noch Günzburg, wir haben auch noch, ne? Also man muss ein bisschen gucken. Also eigentlich ist es so, je flächendeckender der Basketball da ist, desto mehr Talente gibt es. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Konkurrenz ist sicherlich da bei den Besucherzahlen. Da ist es sicherlich so, dass diese Abstimmung besser werden muss, die im Moment nicht hundertprozentig funktioniert zwischen den Ligen. Ja, also es gibt zwar überall Rahmenspielpläne und wo die Spieltage auch festgelegt sind, nur man weiß eigentlich nie vorher, wer hat wann wie Heim- und Auswärtsspiel. Deswegen ist das Vermeiden von Überschneidungen relativ schwierig. Bisher haben wir es jede Saison so geschafft, immer nur dreimal zur gleichen Zeit wie Ulm zu spielen. Ja, das kann man sicherlich noch verbessern, ja, indem man einfach den Kontakt intensiviert, was hat denn Ulm angemeldet als Heimspiel, und einfach den Tagen ausweicht. In der Pro A ist es ein bisschen schwieriger als in der Pro B, ja, weil die Pro A mit Doppelspieltagen, da ist dann schwieriger auszuweichen, weil da steht halt der Tag schon fest. Jetzt in Pro B kann man dann Samstag oder Sonntag spielen, da ist es ein bisschen einfacher. Aber das muss man halt verbessern. Dann halte ich das nicht für ein Problem.